Mia San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mia San Roth Podcast, Folge 287. Und ja, Georg hat im Vorgespräch schon gefragt, ob wir die Champions League-Hymne einspielen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das wäre rechtlich nicht ganz so okay. Und ich glaube auch, das wäre vielleicht sogar eine Grauzone. Deshalb lassen wir es. Aber ich bin gespannt, ob Georg anlässlich unseres Themas heute, nämlich Champions League, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, vielleicht die Champions League-Hymne ja vorsingen will. Servus, Georg.
Hi, Justin. Nee, du, das ist, also ich verstehe viel Spaß auch on air, aber wir haben ja das Ziel, Hörer und Hörerinnen aufzubauen und nicht wegzujagen. Aber ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf eine Champions League Spezialsendung. Das Thema, das mich am meisten interessiert und heute gleich in doppelter Form. Ja. So, spannend, was wir vorhaben.
Mr. Super League quasi, den haben wir uns heute eingeladen.
Genau, dafür. Ne? Ja. So ist es.
Solange es die nicht gibt, ist die Champions League die Super League.
So, genau. Vorübergehend das Beste, das ich habe.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann lass uns mal einsteigen und zwar bei den FC Bayern Frauen. Wir haben jetzt etwas länger, glaube ich, nicht gepodcastet. Ich weiß gar nicht, welche Spiele da alle nicht mit reingefallen sind. Die Bayern haben in der Bundesliga zuletzt relativ souverän ihre Spiele gewonnen. In Bremen mit 2-0 gewonnen. Jetzt am Wochenende, am Freitag auch 4-0 gegen den MSV Duisburg gewonnen. In der Bundesliga wird es jetzt weitergehen beim 1. FC Köln, nämlich am morgigen Samstag. Wir nehmen am Freitagabend, den 17. März, auf. Angesichts der Tabelle und angesichts dessen, dass Köln extrem unterperformt und wirklich in der gesamten Saison auch eher eine Enttäuschung ist, ist das natürlich morgen dann auch ein Pflichtsieg für die Bayern-Frauen. Und dann geht's aber richtig los, weil dann haben wir Champions League am Dienstag in der Allianz Arena um 18.45 Uhr gegen den FC Arsenal. Dann geht's daheim in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Und das ist viel wichtiger als die Ergebnisse des FC Bayern zuletzt. Nämlich Wolfsburg hat gepatzt. Wolfsburg hat gegen die TSG Hoffenheim mit 1-2 verloren. Dadurch ist es in der Tabelle wieder spannender geworden. Die Bayern sind auf 2 Punkte rangerückt. Und da gibt's dann das Heimspiel in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Gewinnen die Bayern dieses Spiel und gewinnen sie auch gegen Köln, sind sie tatsächlich Tabellenführerinnen. Eine Situation, die wir ja so vor 3-4 Wochen vielleicht gar nicht erahnt hätten. Aber Wolfsburg hat gepatzt, Wolfsburg hat was zugelassen und dementsprechend ist es spannend in der Bundesliga und dementsprechend wird dieses Spiel natürlich auf nationaler Ebene ein richtiges Schlüsselspiel werden. Und es liegt ausgerechnet, denn danach geht es weiter wieder in der Champions League, zwischen den beiden Champions League-Spielen gegen den FC Arsenal. Wie gesagt, erst in der Allianz Arena jetzt am Dienstag und dann darauf die Woche den Mittwoch am 29.03. an meinem Geburtstag zufälligerweise beim FC Arsenal das Auswärtsspiel im Champions League Viertelfinale. Und kleiner Fun Fact noch, es geht ja danach weiter, dann haben die Bayern Auswärtsspiel in Meppen, dann geht's wieder daheim gegen den VfL Wolfsburg und zwar im DFB-Pokal Halbfinale und sollten die Bayern in der Champions League ins Halbfinale einziehen, und sollte der VfL Wolfsburg ins Halbfinale einziehen, die spielen gegen PSG, treffen die beiden Teams im Halbfinale tatsächlich auch wieder aufeinander. Georg, ich will fast sagen, die Wochen der Wahrheit.
Ich wollte sagen, die grüne Woche ist rum, die rot-grünen Wochen könnten anstehen im Frauenfußball. Und Justin, ich habe mir direkt gerade was überlegt, als du so vorgetragen hast, ne? Mit den Späßchen über Super League einhergehend und beim FC Bayern bei den Herren, reden wir ja oft drüber, die Bundesliga so oft in Serie gewonnen, deshalb ein gewisser Fokus, ob zu Recht oder zu Unrecht, ganz anderes Thema, lassen wir beiseite, aber ein gewisser Fokus auf die Champions League, gerade für so eine Saisonbewertung. Bei den Frauen sieht es jetzt ja anders aus. Der letzte Titel ist, glaube ich, 2 Jahre her, ne? Also jetzt 2-mal in Folge war es Wolfsburg. Und wenn du dir einen Titel aussuchen könntest, oder wenn die Trainer, Spielerinnen sich einen Titel aussuchen könnten, Champions League oder Deutsche Meisterschaft bei den Frauen?
Oh, also ich glaube, erstmal war es jetzt einmal Wolfsburg wieder. Davor das Jahr war das, wo sie unter Jens Scheuer Meister geworden sind.
Okay,
ja. Also nur als kleine Korrektur, ja, ist nicht schlimm, aber dass wir es da faktisch richtig haben. Und dann ist es natürlich brutal schwer. Also grundsätzlich neige ich dazu, dass internationale Titel immer irgendwie nochmal einen höheren Stellenwert haben. Klar, wir reden immer über Tagesgeschäft, wir reden auch immer darüber, dass die Liga der ehrlichste Wettbewerb ist, weil du nun mal gegen jeden spielst und weil du nun mal über einen langen Zeitraum auch performen musst und eine gute Leistung zeigen musst. Insofern ist der Stellenwert von der Liga natürlich, was die Leistungsfähigkeit angeht, was das Level von einem Team angeht, natürlich viel aussagekräftiger. Auf der anderen Seite triffst du in Europa halt auf die besten Europas, und das muss man hier in dem Fall tatsächlich so auch formulieren. Ich glaube, in der Champions League der Männer ist es tatsächlich so, dass du da auch auf die Besten der Welt triffst. Das ist im Fußball der Frauen ein bisschen anders, da gibt es ja auch noch die USA etc. Deshalb triffst du da auf die besten Europas. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich trotzdem die Champions League nehmen.
Jetzt, wo ich dir so beim Nachdenken zuhöre, ja, es ist plausibel. Zumal sie haben ihn halt auch noch nie gewonnen. Ne? Ja. In dem Sinne, es ist ja richtig objektiv, so von der Ratio her gedacht. Klar, wie du es genau beschrieben hast, Bundesliga ist der ehrliche Titel über 22 Spieltage und nicht so abhängig von der Tagesform oder auch mal einzelnen Glück- oder Zufallsentscheidungen. Aber klar, natürlich, Champions League, gerade in der aktuellen Phase im Frauenfußball, das wäre schon ein Wahnsinn, dort zu gewinnen oder zumindest mal ins Finale zu kommen. Das wäre schon ein absolutes Highlight. Du hast ja auch angesprochen, sie dürfen in die Allianz Arena auch immer ein absolutes Highlight, und das könnte dann natürlich im Halbfinale wieder passieren.
Ja, absolut. Und dann muss man eben auch dazu sagen, was natürlich jetzt nochmal die Brisanz erhöht, ich habe es gerade schon gesagt, du hast jetzt alle Spiele oder alle Wettbewerbe hängen jetzt so ein Stück weit auch von Wolfsburg ab. Ich meine, klar, du spielst jetzt im Viertelfinale erstmal gegen die FC Arsenal, aber sollten sie da wirklich das Halbfinale ziehen? Den Titel gewinnst du nur, indem du dann wahrscheinlich eben Wolfsburg schlägst. Und ich gehe ganz fest davon aus, werden wir auch gleich kommen, dass Wolfsburg das Halbfinale ziehen wird. Und ja, wenn die Bayern das schaffen, was ich natürlich hoffe, dann hast du da dieses deutsche Halbfinale, hast auf jeden Fall ein deutsches Team im Finale, das ist schon mal cool. Im Idealfall der FC Bayern, aber dass du eben in der Bundesliga jetzt dieses unverhoffte, fast schon Matchballspiel hast und das auch noch daheim gegen den VfL Wolfsburg am 25.03. und dann spielst du am 15.04. wieder daheim im Halbfinale des DFB-Pokals, was ja auch in den letzten Jahren immer so ein vorweggenommenes Finale dann eben auch war. Ja, das ist natürlich absolut brisant, und ich finde es auch extrem cool, ehrlich gesagt. Also ich habe viele gelesen, die gesagt, jetzt wieder gegen Wolfsburg im Pokal, wieder dieses Los im Halbfinale. Aber ganz ehrlich, du hast im DFB-Pokal Halbfinale, glaube ich, die beste Chance sogar, Wolfsburg zu schlagen daheim. Also es gibt ja drei Möglichkeiten. Du triffst in der K.O.-Phase entweder zu Hause oder auswärts auf den VfL Wolfsburg. Da nimmst du natürlich lieber das Heimspiel. Oder du triffst eben im Finale auf sie. Und im Finale, glaube ich, ungern, weil Wolfsburg mit der Erfahrung, mit der Abgezocktheit, die sie einfach haben, sind sie im Finale einfach eine Bank. Dementsprechend würde ich sagen, wenn du schon auf Wolfsburg triffst, dann doch bitte im Halbfinale, Viertelfinale, whatever, und dann zu Hause.
Na, theoretisch, Justin, gibt es ja noch eine vierte Möglichkeit. Nämlich, dass du ihnen so lange aus dem Weg gehst, bis sie gegen Hoffenheim oder sonst jemanden ausscheiden. Aber tatsächlich. Ne,
das ist ja nicht im Interesse von uns.
genau. Das ist, denn wenn du sie schlagen willst im Pokal, sinngemäß, wenn du sagst, ich will die besten Gegnerinnen geschlagen haben auf meinem Weg nach Köln, in dem Fall, dann hast du recht, dann ist das hier, bin ich total bei dir, dann ein Heimspiel. Besser geht ja gar nicht. Mit entsprechend guter Stimmung wahrscheinlich. Ich habe gelesen, oder bringe ich das jetzt wieder durcheinander, das Spiel war so schnell ausverkauft, aber das war wahrscheinlich das Bundesligaspiel, das ausverkauft war, oder?
Genau, das war das Spiel am Campus dann auch. Ich denke mal, das Halbfinale wird auch am Campus stattfinden. Mhm. Thema für sich, müsste man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ja, so ist die Situation. Deshalb, du kannst ja am Campus auch aktuell nicht so viele ZuschauerInnen zulassen. Hast da, glaube ich, ein Maximum von 2.000 oder 2.500. allein deshalb, obwohl mehr reingehen würden, allein deshalb, weil eben die Logistik nicht mehr erlaubt. Also da muss man Lösungen für die Zukunft finden, keine Frage.
Ach, tatsächlich, die ja. Zuschauerbeschränkung liegt an der Logistik, An- und Abreise, Parkplätze und Ähnliches.
Solche Sachen zum Beispiel,
ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Also ich meine, klar, ne, viel mehr Plätze sind wahrscheinlich auch theoretisch nicht da, aber das ist natürlich doppelt schade, ja. Dass es dann an sowas lapidarem scheitert.
Ja. Okay. Aber lass uns mal zurückkommen zum Hauptthema, nämlich die Champions League der Frauen. Da geht es gegen den FC Arsenal, das habe ich schon gesagt. Ich würde sagen, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Das ist ein Duell, wo beide aktuell zumindest nicht zur absoluten Spitzenklasse zählen, wo beide sehr viele talentierte Spielerinnen haben, sehr viele junge, gute Spielerinnen, auch den einen oder anderen Star mit dabei haben. Beim FC Arsenal muss man mit dazu sagen, dass aktuell zwei ihrer Topstars verletzt ausfallen. Das ist natürlich extrem bitter, nämlich einerseits Beth Mead und andererseits Vivian Miedema, die ja beim FC Bayern auch mal gespielt hat, eine der besten Stürmerinnen der Welt, wenn nicht sogar die beste, die auch schwer verletzt ausfällt. Also beide werden in beiden Spielen nicht eingesetzt werden. Das ist natürlich bitter für den FC Arsenal, weil du hast es auch in der Liga zuletzt gemerkt, wo sie sehr inkonstant performt haben. Da fehlt in der Offensive einfach so dieses kleine Quäntchen, was die beiden immer wieder mit reingebracht haben und reinbringen. Insofern Arsenal personell geschwächt, Arsenal auch nicht in der absolut besten Form, stehen in der Liga aktuell. Nur auf Platz 4 können, wenn sie ihr eines Spiel, was sie weniger haben als Manchester City, wenn sie das gewinnen, können sie auf Platz 3 vorrücken. Aber ja, die Meisterschaft ist eigentlich schon so gut wie Geschichte. Da steht der FC Chelsea aktuell auf Platz 1 mit 12 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage, 37 Punkten, 5 Punkte vorm FC Arsenal, gleich viele Spiele. Das ist fast gelaufen, sage ich mal. Also klar, so haben wir über die Bundesliga auch gesprochen. Und dann hat Wolfsburg eben doch gepatzt. Aber Chelsea performt aktuell auch in der Konstanz, wo ich einfach glaube, das wird eher nichts mehr für den FC Arsenal. Und Arsenal ist einfach auch im Moment zu inkonstant. Aber nichtsdestotrotz, tolles
Team. Genau, ich wollte sagen, Justin, wenn du sagst, Bayern und Arsenal gehören aktuell nicht zur absoluten Spitze im Frauenfußball, dann erzähl mir mal mit Blick auf das Wettbewerberinnenfeld in der Champions League, wer gehört denn ganz nach oben? Wie wär's mit einem Power-Ranking der 8 verbleibenden Teams bei den Frauen?
Als hätte ich mich darauf vorbereitet, habe ich hier so einen Zettel vor mir zu liegen. Vielleicht gehen wir mal die einzelnen Paarungen nochmal schnell durch. Also ich habe es ja schon gesagt, Bayern spielt gegen Arsenal. Dann am selben Abend spielt noch die Roma, AS Rom, gegen den FC Barcelona. Dann hast du Olympique Lyon gegen Chelsea und dann eben Paris Saint-Germain gegen VfL Wolfsburg, was ich ja vorhin auch schon angeteasert habe. Ich würde mal ganz unten anfangen.
Natürlich.
Wer ist das Außenseiterteam, das ganz große Außenseiterteam? Ich glaube, wer so nach unten so ein bisschen abfällt, ist die AS Roma. Wir sollten das nicht danach beurteilen, wer gegen wen spielt, aber es ist auch das Duell, glaube ich, was am klarsten vorgezeichnet ist. Muss aber auch dazu sagen, dass Rom eine wirklich tolle Saison spielt, dass sie defensiv, und das haben sie vor allem in der Gruppenphase auch gegen den VfL Wolfsburg gezeigt, dass sie da defensiv sehr, sehr stabil auch stehen können und das wirklich auch schaffen, teilweise den Gegnern damit weh zu tun, dass sie sich die Zähne ausbeißen. In der Serie A stehen sie aktuell nach 19 Spielen auf Platz 1 mit 51 Punkten. Also haben 17 Siege, 2 Niederlagen nur, stehen mit 11 Punkten Vorsprung vor Juventus Turin. Das ist schon eine Hausnummer. Und deswegen auf keinen Fall würde ich sagen, sie sind jetzt extrem krasser Außenseiter. Obwohl sie diese Defensivqualität haben und obwohl sie es schaffen, wirklich gut zu stehen, glaube ich halt A, nicht, dass sie sich gegen den FC Barcelona durchsetzen und B, sind sie einfach von der individuellen Qualität her auch den anderen Teams unterlegen. Deshalb sind sie für mich auf dem letzten Platz.
Plausibel. Auf Platz 7 bin ich sehr gespannt, weil jetzt wüsste ich schon nicht mehr, wie ich es weitersetzen sollte.
Ja, Platz 7 ist tatsächlich für mich der FC Arsenal schon. Also gerade auch, du sagst es, du kannst es schon kaum bestimmen. Bei mir ist es ähnlich, obwohl ich alle Teams regelmäßig verfolge. Musste ich da auch hin und her schieben, habe auch ein paar Mal den ein oder anderen Verein durchgestrichen, hatte Arsenal auch schon mal ein bisschen höher, habe dann wieder an die aktuelle Situation gedacht. Ich habe es gesagt, zwei Stars verletzt, dazu die Inkonstanz, dass sie in den letzten Spielen einfach nicht mehr so erfolgreich waren. glaube, aus den letzten 7 Spielen haben sie irgendwie nur 3 Siege geholt oder so. Ja, deshalb aus Formgründen für mich Platz 7.
Ja, sehr schön. Du, das kaufe ich gerne, weil daraus kombiniere ich messerscharf, die Frauen des FC Bayern sind Favorit, wenn auch leichter im direkten Duell.
Ja, definitiv leichte Favoritinnen. Ja, ja. Davon gehe ich aus, sie sind auch ein bisschen besser in Rhythmus gekommen jetzt dieses Jahr. Deshalb, ich will nicht sagen, es wäre eine Enttäuschung, wenn sie ausscheiden gegen Arsenal. Das ist Quatsch, weil wir kennen das, Top-Teams, wenn die in der Champions League dann spielen, dann können die schlagartig einen ganz anderen Fußball spielen, weil es eine ganz andere Motivation ist und weil du eben gegen die Besten spielst und dich da absolut strecken musst. Deshalb, wie gesagt, das ist verdammt eng, aber ich sehe die Bayern eine Nasenspitze vorn aktuell. Zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal sehe ich aber tatsächlich noch Paris Saint-Germain.
Das ist interessant. Wunderbar.
Die hättest du wahrscheinlich ein bisschen weiter höher erwartet, oder?
Ja, ich ganz ehrlich, ja, hätte ich. Ich will jetzt ja nicht so viel spoilern, wie ich sonst eingeschätzt habe. Aber jetzt, ich habe natürlich auch gerade die Begegnung hier vor mir. Ich sag mal, ja, eigentlich vielleicht nur noch vor Bayern. Ne? Ansonsten wäre es schwer, Paris noch höher zu setzen. Die drei, die dann danach noch übrig bleiben gleich, die sind tatsächlich, ja, hätte ich eher vorne gesehen. Wobei, Barca hätte ich jetzt nicht genau gewusst, wie gut sie dieses Jahr in Form sind.
Ja, das ist es halt. Du hast halt oben, sage ich mal, 3 bis 4 Teams, die ganz offensichtlich auch die Top 4 besetzen. Dann hast du halt 3 Teams mit Bayern, PSG, Arsenal, die so ein bisschen darunter angesiedelt sind. Und dann hast du die Roma, die halt am Ende doch die Außenseiterinnen sind bei aller Qualität, die sie haben. Und ich habe halt die Bayern ein bisschen vor PSG angesiedelt, wobei ich glaube, dass das extrem eng ist, weil ich einfach glaube, dass sie ein bisschen gefestigter sind. Aber auch PSG spielt eine richtig gute Saison. Also die haben in der Liga jetzt nach 16 Spielen 42 Punkte, 13 Siege, 3 Unentschieden, noch keine einzige Niederlage. Also die spielen auch wirklich einen guten Fußball, haben auch letztes Jahr in der Champions League bewiesen gegen den FC Bayern, dass sie brutal gut sind. Das ist wirklich eine rein subjektive Entscheidung und auch da, das ist eine Nasenspitze, die ich den FC Bayern vielleicht weiter vorne sehe. Weil ich einfach glaube, dass sie ein bisschen ausbalancierter sind. Das sind die letzten 4. Platz 4 würde dich vielleicht auch überraschen, weil auf Platz 4 sehe ich Olympique Lyon.
Ach, ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch höher eingeschätzt.
Ja, die haben wieder mal eine nicht ganz so gute Gruppenphase gespielt in der Champions League, sind zwar durchgekommen, hatten aber ordentlich Probleme. In der Liga läuft's, aber die Liga ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge für Lyon. Klar, sie haben da das Duell mit PSG am Laufen, aber alles dahinter ist natürlich, sind alles Pflichtsiege für Lyon. Dementsprechend haben sie nach 16 Spielen dort 14 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 43-8 Tore, führen mit einem Punkt Vorsprung vor PSG die Liga an. Aber ich habe das Gefühl, da geht irgendwie eine Ära zu Ende. Man hat jetzt auch diese Unruhe rund um den Club gehabt, wo Gunnar Stottir, eine Ex-Spielerin, betont hat, wie wenig Unterstützung sie vom Club auch während ihrer Schwangerschaft bekommen hat, wo ihr das Gehalt auch gestrichen werden sollte. Das ging ja bis vors Gericht mit Sieg für die Spielerin am Ende, die dann das komplette Gehalt zurückgezahlt bekommen hat. Allgemein im französischen Fußball aktuell natürlich auch viel Unruhe unterwegs. Anderes Thema, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch letztes Jahr, also Lyon ist so ein bisschen das Real Madrid der Männer, wenn man so will. Also der Frauen in dem Sinne, du weißt schon, wie ich es meine. Also Real Madrid bei den Männern, das ist Olympique Lyon bei den Frauen. Also du hast immer das Gefühl, jetzt sind sie weg vom Fenster und dann kommen sie halt doch irgendwie zurück.
Jetzt schwächen sie, dieses Jahr kann man sie schlagen und zack, sind sie doch da.
Das war letztes Jahr halt so. Also letztes Jahr haben sie die Champions League aus meiner Sicht komplett überraschend gewonnen, auch deutlich gegen Barca im Finale gewonnen. Damit hat keiner gerechnet. Aber sie haben halt diese individuelle Qualität, sie haben diese unfassbaren Spielerinnen in ihren Reihen. Deshalb kann man sie natürlich auch höher ansiedeln, aber aufgrund aktueller Formprobleme und weil ich einfach glaube, dass das sich langsam dem Ende zuneigt mit dieser Ära, sehe ich sie auf Platz 4 aktuell.
Das Stichwort muss ich ausnutzen und 2 Minuten ins Off-Topic wechseln, wo du von der Ära sprichst, die zu Ende geht. In Lyon spielt ja auch eine relativ prominente Spielerin.
Nicht nur eine.
Aber eine ganz besondere, die angekündigt hat, dass die gewisse Ära zu Ende geht unter der Woche oder was schon letzte Woche, Jennifer Marochan. Ah. Und da habe ich ein besonderes Augenmerk drauf, weil, was du hoffst, und nicht wusstest, sie ist ja im Prinzip Saarländerin und als solche eine der prominentesten und erfolgreichsten Saarländerinnen in der Sportwelt. Also sie ist tatsächlich aufgewachsen im Saarland, groß geworden beim FC Saarbrücken, der ja auch eine ganz starke Historie im Frauenfußball hat, im Moment leider nicht so erfolgreich. Und Justin, in einem Satz, ist sie die beste saarländische aktive Sportlerin oder Fußballerin?
Ich kenne mich im Saarland nicht so aus, aber ich würde einfach mal sagen, ja.
Ich wollte ja mal eine kurze Würdigung, haben wir hiermit getan und gerne wieder zurück.
Nee, also das ist ein gutes Thema, weil ich muss auch ehrlich sagen, Jennifer Marujan ist eine der Sportlerinnen bzw. eine der Spielerinnen, die mich so ein bisschen mit dem Fußball der Frauen auch sozialisiert hat. Einfach weil sie eine Spielerin ist, der ich von Anfang an super gerne zugesehen habe und wo ich einfach das Gefühl hatte, die ist, also wenn du die gesehen hast, von ihren Anfängen bis hin zum Ende immer die Spielerin gewesen, die einem sofort ins Auge gestochen ist, weil sie eine unfassbare Technik hat, weil sie eine unfassbare Übersicht hat, weil sie einfach Räume sieht, die siehst du nicht mal in der Zeitlupe. Also das ist Wahnsinn, was die für Pässe spielen kann, was sie für eine unfassbar begnadete Spielmacherin ist. Ich weiß, viele stehen bei den Männern, aber um da einfach mal jetzt so einen Vergleich auch zu ziehen, bei den Männern auf Kriegsfuß mit Mesut Özil. Aber ich finde auch Mesut Özil in seiner Peak-Zeit war ein Fußballer, den wir in Deutschland so vielleicht noch nie hatten. Also mit seiner Übersicht, mit seiner Art und Weise, wie er Räume gesehen hat, auch da Pässe gespielt hat teilweise. Die habe ich nicht mal in 5 Zeitlupen habe ich die gesehen. Und so war das bei Jennifer Marujan genauso. Ich ziehe solche Vergleiche wirklich ungern, weil ich es immer müßig finde, auch Männer mit Frauenfußball etc. Aber ich glaube, dass solche Vergleiche auch jenen oft helfen, die eben nicht so bewandert sind im Fußball der Frauen. Und ich glaube, wer wertschätzen konnte, was Mesut Özil konnte am Ball, der wird auch ungefähr wissen, wo ich hin will. Weil das ist wirklich eine einmalige Karriere auch gewesen, die Marujan da hingelegt hat. Nebenbei hat sie natürlich auch noch einen Haufen unfassbar große Titel gewonnen. Also da müsste ich jetzt noch mal googeln, um die alle aufzählen zu können. Aber für mich...
Ja, ne, natürlich alleine mit Lyon mehrmals die Champions League ist ja klar.
Auch bei individuellen Preisvergaben war sie immer mit dabei. Und dementsprechend eine ganz, ganz große Karriere, die da beim DFB auch zu Ende geht. Hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein bisschen länger bleibt. Kann es aber auch andererseits verstehen. Nicht nur aus ihrer Sicht, sondern eben auch aus Sicht des DFB ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil du hast in der Offensive im Mittelfeld ganz, ganz viele junge Spielerinnen, die da auch nachkommen. Und ich glaube, was das Mittelfeldzentrum angeht, da ist Deutschland so gut besetzt wie kaum eine andere Nation. Deshalb ist es vielleicht auch einfach jetzt der Zeitpunkt. Ich hoffe, dass sie wirklich da durchs große Tor auch geht. Sie hat ja jetzt nochmal ein Testspiel, wo sie verabschiedet wird. Ich hoffe, dass das nochmal ganz groß gefeiert wird. Gut, dass du das Thema nochmal mit aufgeworfen hast. Ist zwar natürlich auch off-topic, aber ja, das ist einfach eine ganz große
Sportlerin. Keine Podcast-Folge ohne den ersten FC Saarbrücken oder das Saarland anderweitig zu erwähnen.
Ja, sie sah, kam und siegte, könnte man fast sagen.
Oh, boah, den bitte speichern, wenn sie dann wirklich das letzte Spiel macht für Twitter. Oder für eine Überschrift, wenn du einen Artikel drüber schreibst. Das ist stark. Da bestehe ich jetzt drauf. Ich werde dich darauf festnageln. Wenn du irgendwo was schreibst, auf egal wo, auf Spox oder auf Twitter, ich möchte eine Erwähnung des Saarlandes und des ersten FC Saarbrücken lesen.
Jetzt stehe ich natürlich unter Druck. Aber zurück zum Power Ranking.
Genau, zurück zum Power Ranking. Jetzt wird es spannend. Wir gehen aufs Treppchen.
Wir haben jetzt noch die Top 3. Und,
die Top 3.
Also ich nehme es vorweg. Barcelona und Wolfsburg spielen trotz der Dichte, die es jetzt gibt, trotz der Leistungsdichte, trotz der Breite, die es in der Spitze auch gibt, sind die beiden noch die sehe ich schon noch über allen anderen. Deshalb ist Chelsea für mich auf Platz 3, aber ich habe es vorhin gesagt, die spielen eine tolle Saison in England, haben eine überragende Teamchemie auch einfach über Jahre hinweg entwickelt, mit Emma Hay damals, die da wirklich tolle, tolle Arbeit auch geleistet hat. Dementsprechend, das ist einer der Top-Clubs und an guten Tagen auch in der Lage, jedes Team in Europa zu schlagen. Und dementsprechend stehen sie für mich auf Platz 3 und sind immer auch ein heißer Anwärter darauf, dieses Ding auch wirklich zu holen. Ja.
Dann wird es jetzt richtig spannend. Wer ist ganz vorne oder eben auch nicht?
Ja, Barcelona hat Wolfsburg ja mit 5:1 damals weggefiedelt im Camp Nou in der letzten Saison. Und ich glaube, das hat bei Wolfsburg richtig Spuren hinterlassen. Also wenn man mit Tommy Stroth gesprochen hat, wenn man mit den Spielerinnen gesprochen hat, die waren schon echt angekratzt, dass es so ein deutlicher Qualitätsunterschied war. Und dementsprechend sind sie auch bisher durch diese Saison marschiert und haben eine überragende Form, spielen noch mal besser als in der vergangenen Saison. Klar, sie haben jetzt gegen Hoffenheim gepatzt, gut für die Liga, schlecht für Wolfsburg. Aber bis auf diesen Patzer haben sie bisher eine überragende Saison gespielt. Waren auch, weiß ich, wie viele Spiele. Ich glaube, seit diesem Barcelona-Spiel, was sie da verloren haben, haben sie weit über 20 Spiele am Stück irgendwie gewonnen. Hatten ja ein unfassbares Jahr 2022, sind dieses Jahr auch ähnlich gestartet. Bringen eine sehr komplette strategische Ausrichtung auch mit, können mit dem Ball gut umgehen, sind da sehr flexibel, können auch mal einen langen Ball spielen, können aber auch über Kombinationsspiel nach vorn kommen. Sind stark nach Flanken, haben für mich aktuell das beste Offensivduo der Welt mit Alexandra Popp und Eva Pajor. Pajor vielleicht die beste Neunerin, die es aktuell gibt. Die schießt ja alles kurz und klein, hat ja unfassbare Zahlen auch. Ja, sind defensiv stark, wirken unfassbar gefestigt. Deshalb ist Wolfsburg für mich aktuell tatsächlich die Eins. Und der FC Barcelona, den ich auf dem Papier eigentlich immer als die Eins betrachte, weil sie über Jahre hinweg eine Philosophie entwickelt haben, die einmalig ist und weil es unfassbar viel Spaß macht, denen auch zuzuschauen. Ja, die haben in der Hinrunde die ein oder andere kleine Schwachstelle gezeigt. Nicht zuletzt auch beim Gastspiel in der Allianz Arena, wo sie ja relativ deutlich mit 1:3 verloren haben. Es war jetzt vielleicht kein 1:3 Spiel, aber es war schon auch eine verdiente Niederlage, wie ich finde. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, so kleine Kratzer, wo ich einfach sage, da sehe ich Wolfsburg aktuell den Tick weiter
Ja,
vorne.
stimmt. Du, das ist ziemlich guter Vergleich. Wenn du so überlegst, die haben ja in dem Sinne seit der Niederlage von Wolfsburg noch nicht gegeneinander gespielt und Bayern über Eck ist da ein ziemlich guter Vergleich und tatsächlich hat sich Barca zumindest in dem einen Spiel da durchaus schwer getan. Ja, finde ich gut.
Ja, das Hinspiel haben sie natürlich sehr souverän gewonnen, Barca. Da gibt es nichts. Und wenn Barca ins Rollen kommt, das will ich ganz klar betonen, sind sie für mich auch die beste Mannschaft Europas. Aber wenn wir die aktuelle Form eben, und das ist ja in so einem Power-Ranking eben auch der Fall, betrachten, dann sehe ich Wolfsburg aktuell den kleinen Tick vorn. Lass uns nochmal rund machen. Also die Top 2, und das sage ich jetzt ganz bewusst so: Top 2, Wolfsburg, Barca, für mich. Vor Chelsea und Olympique Lyon, die ich vielleicht beide so auf einer Ebene nochmal einsortieren würde. Dann hast du Bayern, PSG und Arsenal, die sehr eng beieinander sind. Dann hast du die Roma, der ich grundsätzlich viel zutrauen würde, wenn sie eben im Viertelfinale nicht auf den FC Barcelona treffen würden. Aber wer weiß. Du,
Ja.
kann ja immer sein, dass wir da die ganz große Überraschung erleben. Wäre natürlich
Ja, scha
interessant.
es scheint vor allem auch ein top besetztes Viertelfinale zu sein, ne? Da fehlen wahrscheinlich kaum noch Teams, die irgendwie zur weiteren Weltspitze zu zählen sind. Anders als bei den Männern dieses Jahr.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, da hast du doch auch schon die Überleitung perfekt hinbekommen. Ich glaube, dann lass uns mal zu den Männern schauen. Wir haben jetzt nicht nochmal über das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain gesprochen. Wollen wir jetzt auch nicht mehr tun, das ist einfach zu lange her. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine sehr, sehr starke, vor allem zweite Halbzeit des FC Bayern war, in der sie das Ding dann nochmal relativ deutlich auch auf ihre Seite gezogen haben. Glaub, wer vor der Partie getippt hätte, 1:0 und 2:0, der war schon sehr mutig, wurde als sehr mutig betrachtet. Jetzt ist es genauso gekommen. Die Traumoffensive von Paris hat kein einziges Tor gegen den FC Bayern geschossen, beziehungsweise das ein oder andere Abseitstor, aber eben nicht mehr. Ja, und jetzt Das ist, würde ich mal sagen, der nächste Brocken.
Ich sag ja, spielen darf. Ich meine, es ist ein Brocken, wir kommen gleich noch dahin. Ne? Auch ist ja auch die philosophische Frage, willst du lieber auf dem Papier leicht schlagbaren Gegner, leicht in Anführungszeichen, oder willst du die stärksten Teams? Aber das mal ausgeklammert, ich bin einfach nur happy, dass wir endlich das Duell bekommen, FC Bayern gegen Pep. Nicht Manchester City, das ist mir egal. Aber endlich mit Pep messen, das ist einfach so, also so ein rein positives Duell. Also ich habe da aus keiner Sicht irgendwie keine Revanche-Gedanken, weder aus der einen noch aus der anderen Sicht. Nee, das ist einfach nur ein Highlight-Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue.
Ja, geht mir auch so. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch, habe auch lange drauf gewartet, dass es endlich passiert. Und auch, wie du sagst, es ist ja kein Revanche-Gedanke da, sondern ich glaube, jeder, der Mirsan Roth verfolgt hat in den letzten Jahren, der weiß, dass wir die Zeit unter Pep Guardiola überwiegend positiv bewerten. Dementsprechend ist es natürlich auch ein schönes Wiedersehen. Auch rein, also wenn man jetzt mal, und da gehen wir jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen, tauchen vielleicht auch schon ein bisschen tiefer ein, aber wenn man sich mal die beiden Strategien der Clubs anschaut, ist es auch ein unfassbar spannendes Duell, weil du hast natürlich zwei Teams, Manchester City noch ein bisschen mehr auf Ballbesitz ausgelegt als der FC Bayern, aber Bayern mit seiner Dynamik, mit seinem teilweise Gegenpressing fokussierten Ansatz, der sich ja in den letzten Jahren nach Pep Guardiola immer weiter in die Richtung auch entwickelt hat, nicht zuletzt durch Hansi Flick dann eben auch. Das sind schon zwei Ansätze, die da aufeinandertreffen, wo es unfassbar spannend zu sehen sein wird, welche Vorteile egalisieren da eigentlich welche Nachteile, beziehungsweise wo ist welches Team wie anfällig und welche Stärken überwiegen am Ende. Also aus taktischer Perspektive allein absoluter Leckerbissen.
Ja, genau. Man kann sich richtig vorstellen, wie in beiden Köpfen von Pep und Nagelsmann und allen Analysten und Co-Trainern, die dazugehören, wie die Gedanken schon rollieren und die Köpfe schon rauchen vor lauter Ideen. Was kann ich wo wie anpassen und womit kann ich sie überraschen und dies, das, jenes. Also deshalb, ne, ich meine, klar, du hättest natürlich irgendwie, wenn du dir jetzt ein Drehbuch schreiben könntest für eine Netflix-Verfilmung, da würdest du sagen, hey, Bayern gegen Manchester City im Finale oder sowas. Natürlich, aber das ausgeklammert. Wie gesagt, ich sag mal lieber im Viertelfinale aufeinandertreffen als gar nicht. Und ja, genau das. Also ich bin tatsächlich auch gespannt, du hast es angesprochen. Und ich habe mir da noch keine Meinung gebildet, wer neutralisiert da wen besser oder wer hat die taktisch besseren Mittel gegen wen von den beiden. Das wird richtig, richtig spannend.
Ja, zumal Nagelsmann und Pep Guardiola natürlich auch zwei Trainer sind, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Also klar, da wird immer der Witz dann gemacht übers Overthinking und wer macht da jetzt die Anpassung zu viel. Aber das ist ja auch unfassbar spannend, wenn man sich da so ein Schachbrett jetzt vorstellt, wie die beiden sich da gegenüberstehen dann. Und auch aus Nagelsmann-Perspektive, ne? Also ja, er hat ja schon mal gegen Pep Guardiola gecoacht, glaube ich, mit Leipzig damals, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war es mit Hoffenheim? Ich weiß es nicht mehr.
Ich hatte das jetzt noch nicht rausgesucht und wenn jetzt, wo du es sagst.
Du kannst ja mal, während ich rede, parallel mal reinschauen. Ich glaube, sie sind schon mal aufeinander getroffen, aber wer Nagelsmann kennt und sich ein bisschen mit der Personalie beschäftigt, der weiß ja auch, dass er vielleicht jetzt kein Pep Guardiola Fanboy ist, aber dass er schon auch eine hohe Meinung von Pep Guardiola hat und sich auch das ein oder andere von ihm in der Vergangenheit, was das Taktische, was das Strategische angeht, mit angesehen hat. Und da sieht man auch immer wieder, was für einen riesen Einfluss Pep Guardiola einfach auf den internationalen Fußball auch hat. In Deutschland gibt es wenige Trainer, wenige Top-Trainer, die sich nicht in irgendeiner Art und Weise von ihm haben beeinflussen lassen. Ich meine, du kannst dasselbe ja sogar über Jürgen Klopp sagen. Also die Rivalität mit Pep Guardiola hat ja auch bei Jürgen Klopp dazu geführt, dass er einige Dinge bei sich angepasst hat. Und andersrum natürlich genauso. Guardiola ist ja auch ein Trainer, der sich von solchen Rivalitäten oder solchen Trends und Entwicklungen eben auch beeinflussen lässt. Ja, und ich glaube, dass Manchester City und der FC Bayern von der Mentalität her, von der taktischen Mentalität her, also wie gehe ich so ein Fußballspiel an, wie denke ich den Fußball, dass sie da relativ ähnlich sind. Es gibt Unterschiede, klar, es gibt sicherlich auch unterschiedliche Herangehensweise, was Tempo im Angriff angeht. Ich glaube, die Bayern sind ein bisschen direkter, ein bisschen dynamischer, ein bisschen noch offensiv orientierter als Manchester City. Andererseits ist Manchester City natürlich unfassbar strukturiert, spielt sehr viel mit Köpfchen, überlegt, lässt sich kaum pressen auch. Das wird dann auch interessant zu sehen, wie die Bayern dort ins Gegenpressing und Pressing gehen, wie viel Risiko sie da gehen. Sie haben ja gegen PSG durchaus einen pragmatischen Ansatz auch gewählt, haben dann gerade im Rückspiel auch gesagt, okay, dann lassen wir PSG jetzt mal eher ein bisschen kommen und stehen ein bisschen tiefer auch in der Verteidigung. Und das kannst du gegen Manchester City vielleicht auch wieder ähnlich so machen, weil ich glaube ehrlicherweise nicht, dass der FC Bayern mit einem extrem hohen Angriffspressing Erfolg haben wird. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Also,
wie ja, du aber gesagt meinst hast, du, ich bin ja nicht sicher, ne, gegen Paris, klar, es liegt ein Stück weit auf der Hand, weil gerade Mbappé, der liebt es, diese Räume zu haben. Jetzt ist Manchester City, die haben auch mit Haaland jemanden, der Räume sehr gut ausnutzen kann. Der kann das, aber die sind nicht so drauf angewiesen, glaube ich. City, wenn du sagst, ich meine, das ist ja auch nie eine 1-0, also schwarz oder weiß, ein bisschen kommen lassen, heißt ja auch nicht, sich total zurückziehen. Aber City,
die
lieben es ja durchaus auch, klassischer Handball-Powerplay-Manier, den Ball um deinen Strafraum zirkulieren zu lassen und können dich dann auch schnell erdrücken, wenn du die zu sehr kommen lässt.
Genau, das ist es. Du musst halt da die richtige Balance finden. Also was ich meine ist, vielleicht eher nicht mit 5 Mann am gegnerischen Strafraum und da wirklich versuchen, den Gegner irgendwie einzuschnüren, weil ich glaube, dass City die Qualität hat, sich da immer wieder auch rauszuspielen und dann stehst du im Mittelfeld
auf jeden Fall
brutal offen. Das vielleicht eher nicht. Aber du darfst dich natürlich auch nicht hinten reindrücken lassen. Also jetzt auch kein Angsthasenfußball, das ist auch ganz klar. Sondern du musst schon versuchen, dann die entsprechenden Passwege im Spielaufbau dann zu attackieren. Also ich glaube, es bringt weniger die Defensivreihe von City schon anzulaufen, sondern vielleicht eine Ebene weiter hinten da, dann das Mittelfeld eben entsprechend zu attackieren und dort den Druck eben auch aufrechtzuerhalten, um dann kompakter zu sein, um vielleicht auch schneller wieder zurückzukommen, wenn City sich doch mal durchkombiniert. Das, glaube ich, wird schon der taktische Ansatz sein, weil, ganz ehrlich, ich glaube, dass City, wenn wir dann auf beide Spiele am Ende zurückblicken werden, dass City dann mehr Ballbesitz gehabt haben wird. Ich glaube, das ist jetzt nicht der allzu riskante Tipp.
Das ist gut möglich. Aber gerade das Thema, wann, wo, wie presst du sie? Ich sag mal so, ich hätte vor dem Spiel gegen PSG auch nicht gedacht, dass Bayern das Tor nach einem Ballgewinn gegen Verratti im Strafraum von PSG erzielt. Ne? Ja. Wer dem den Ball abnehmen kann, Müller und Goretzka, der kann jedem den Ball abnehmen.
Ja, also, wobei PSG natürlich, ich will nicht dieses Narrativ bedienen, weil ich finde dieses Narrativ total bescheuert. Also ich finde nicht, dass PSG in beiden Spielen agiert hat wie ein Haufen individueller, zusammengewürfelter Spieler. Das finde ich nicht. Ich finde, sie haben in beiden Spielen, auch wenn man die Umstände betrachtet, taktisch ziemlich gut auch agiert über weite Phasen. Dass es am Ende nicht reicht, hat diverse Gründe. Aber trotzdem halte ich Manchester City für das noch strukturiertere Team, das noch balanciertere Team auch. Und individuelle Klasse von Verratti hin oder her. Ich glaube, dass sie einfach andere taktische Möglichkeiten haben, sowas dann auch zu umspielen. Ich fand gegen PSG zum Beispiel den Ansatz, vor allem im Hinspiel dann auch hoch zu pressen und hoch Druck auszuüben auf PSG, fand ich absolut richtig, weil die einfach deutlich unsicherer auch waren, als es Manchester City sein wird.
Ja, genau. Nicht widersprechen. Ich war nur gerade, einfach gerade ein schönes Beispiel. Weil trotz allem, es macht ja manchmal auch Sinn, auch die Spieler, die recht pressingresistent sind, man sollte nicht zu viel Respekt vor denen haben. Gerüchten zufolge hat sogar Toni Kroos schon mal einen Fehlpass gespielt. Ich glaub's zwar nicht, aber ich habe mal sowas gelesen.
Eigentlich für eine Verschwörungstheorie aus dem Saal.
Ja, ne, das habe ich auch gesagt. Ich kann es nicht glauben und insofern, aber rein theoretisch, es ist genau wie du sagst, die sind definitiv, ne, das kennt man ja auch, hat man ja auch schon so oft gesehen. Gündogan ist da ja auch sensationell gut drin, die Abwehr zu unterstützen beim Rausspielen. Und das ist einfach so, wenn du vorne drauf gehst, wie du es gesagt hast, mit 4-5 Mann, du kannst es gar nicht vermeiden, dass du immer einen gewissen Ziehharmonika-Effekt hast, alleine schon, weil du ja nicht weiter aufrücken kannst als mit der letzten Reihe als bis zur Mittellinie. Und das ist genug Platz für Manchester City, um genau in diese Lücken reinzuspielen. Und dann schicken sie Haaland lange und er ist durch. Ist einfach so. Und das ist volles Risiko. Kannst du da bis auf einzelne Situationen, kannst du das einfach nicht machen gegen die.
Ja, lass uns mal noch kurz, bevor wir dann noch zu einem anderen Thema kommen, darüber sprechen, wer jetzt eigentlich Favorit ist in diesem Duell. Also ich weiß, du guckst immer gerne auf die Buchmacher und wenn ich das richtig gesehen habe heute, dann ist es ja so, dass die Buchmacher Manchester City ein Müh vorne sehen oder wie wir in Deutschland sagen, ein Saarland weit vorn sehen. was würdest du denn sagen, wer ist Favorit?
Genau so ist es, ne? Die Zahlen dazu noch, also laut, wenn man kann ja die Wettquoten umrechnen in implizierte Wahrscheinlichkeiten. für die interessierten Mathematiker, die zuhören und Mathematikerinnen. Und da ist Manchester City so 55% zu 45% vorne. Also wirklich, das ist ein Münzwurf mit einer Münze, die auf einer Seite, du hast es gesagt, ein Müh schwerer ist. Boah, ich tue mich ganz schwer. Und ich weiß es nicht. Ich entscheide mich sekündlich um, auf wen ich tippen müsste. Im Moment habe ich ein super gutes Gefühl, weil ich glaube, dieser Sieg gegen Paris, der war so wichtig und hat beim FC Bayern nochmal so viel freigemacht, dass jetzt, dass du so entspannt in so ein großes Match gehst, dass dir das die paar Prozent gibt, um das Spiel zu gewinnen. Ich sehe den FC Bayern knapp vorne.
Ja, ich mache dann den Gegenpart. Also ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, der FC Bayern wird da mit einem guten Gefühl reingehen. Ich glaube, der FC Bayern wird in beiden Spielen auch gut performen, wird eine starke Leistung zeigen. Jeweils. Ich glaube auch, dass die Bayern aktuell in einer richtig guten Verfassung wieder sind. Ich meine, wenn wir mal ein paar Wochen zurückdenken, was da für ein Drama geherrscht hat, dann hat sich das ja jetzt wieder extrem beruhigt. Klar, kann auch wieder ganz schnell in die andere Richtung rumkippen. Aber
ja, wobei so schnell nicht mehr, ne? Ich gehöre ja zu den Drama Queens und ich war ja einer, der gesagt hat, das ist ein Endspiel für Nagelsmann, das Spiel gegen Paris. Und ohne das Thema jetzt nochmal aufmachen zu wollen, das in diese Situation kommst du jetzt halt nicht mehr. Natürlich ist es auch wieder enttäuschend, im Viertelfinale auszuscheiden und wenn du wieder nicht ins Halbfinale kämst.
Ja, aber das zeigt aber ja nochmal die Absurdität, ne? Also die Absurdität dieser Bewertung zu sagen, Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale, es ist ja scheißegal, also auf gut Deutsch gesagt, weil es kommt ja immer darauf an, auf wen triffst du eigentlich.
Ja, natürlich kommt es darauf an, aber das heißt ja umgekehrt nicht, dass es immer alles okay ist, auszuscheiden, nur weil du starke Gegner hast.
Nee, also, klar.
Aber, dass du der Reihe nach, wenn du über den weiteren Turnierverlauf reden wir auch noch gleich in einer Minute, falls Bayern sich durchsetzt oder egal wer sich durchsetzt, der Turnierverlauf steht ja so oder so. Es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob du, ich sag mal, einen der Münzwürfe gewinnst und dann beim nächsten verlierst, ist viel entspannter, als wenn du halt direkt den ersten verlierst. Wenn du direkt an dem ersten schweren Gegner scheiterst, tut weh. Aber wenn du den ersten schweren Gegner schlägst, das ist wie in einem Super Mario Gameboy Spiel vor 30 Jahren. Wenn du das erste Level gewinnst und dann im zweiten Level klappt es nicht so, ist okay. Aber wenn du direkt im ersten Level verlierst, tut's mehr weh. Das ist halt schon ein Unterschied für mich. Und deshalb, das meinte ich vorhin, da gehen sie ein Stück weit jetzt befreit, weil sie haben es gezeigt, auch wenn es nicht jeder so sieht, ich sehe es so, sie haben gegen eins der ganz großen Teams im Weltfußball gewonnen. Sie haben, du hast vorhin gesagt, gegen Mbappé, Messi, Neymar in 180 Minuten kein Tor kassiert. Das ist eine sensationelle Leistung, die sie da vollbracht haben. Und die nimmt ihnen keiner mehr. Und das ist halt der Unterschied in der Gesamtkonstellation, wenn sie jetzt ausscheiden würden gegen Manchester City.
Genau, du hast natürlich trotzdem den Anspruch und hast natürlich trotzdem dann auch den Gedanken, dass du unbedingt in dieses Halbfinale einfach auch einziehen willst, ganz klar. Ja, und deshalb gehst du natürlich jetzt nicht da rein und sagst, naja, wir haben ja eh schon alles erreicht sozusagen. Das ist natürlich nicht der FC Bayern, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Und natürlich ist es so, klar, wir müssen jetzt erstmal die beiden Leistungen auch abwarten, weil darauf kommt es auch an, wenn du jetzt gegen Manchester City, sag ich mal, mit 0-3 baden gehst im Hinspiel und dann das Rückspiel, so Ergebniskosmetik 1-1, 2-1, was auch immer ist, dann bist du raus, aber hast halt dieses Hinspiel, was du komplett verschenkt hast irgendwie, jetzt mal rein hypothetisch. Wir können das ja auch praktisch an einem Beispiel erklären, also die ersten beiden Halbfinals unter Pep Guardiola haben ja auch unfassbar wehgetan und da, die wurden ja auch extrem scharf teilweise diskutiert. Das erste war diese 0-4-Klatsche daheim gegen Real Madrid in einem Rückspiel, wo du eigentlich das Hinspiel noch einigermaßen so drehen konntest, dass es noch okay war. Aber dann hast du halt im Rückspiel, das halt komplett alles eingebrochen. Gab es diverse Gründe für, wollen wir jetzt nicht nochmal alle für hochholen, aber ich glaube, die Reaktionen danach zeigen, dass es dann eben schon auch relativ hart zugehen kann für einen Trainer. Und im Jahr darauf mit vielen Verletzten, relativ unfit, verlierst du dann eben gegen Messi, Neymar und Suarez, FC Barcelona. Also ähnlich wie die PSG-Offensive, verlierst du dann eben auch sehr, sehr deutlich in beiden Duellen. Das war dann auch relativ bitter. Aber klar, es kommt immer darauf an, wie. Wie scheidest du aus? Welche Umstände spielen da mit rein? Wenn du mit einem fitten Kader da antrittst, hast du alle Möglichkeiten. Ich sehe City halt das kleine Saarland weit vorn, weil sie eben Erling Haaland haben. Und ja, weil der einfach unfassbar ist und weil ich glaube, dass der am Ende den Unterschied auch machen kann. City war in den letzten Jahren schon sehr, sehr nah dran, aber mit Erling Haaland haben sie eben nochmal eine extra Waffe dazu bekommen. Klar, es wird viel darüber diskutiert jetzt aktuell, inwiefern dieser Anpassungsprozess schon erfolgt ist, aber ich glaube, dieses Spiel gegen Leipzig hat dann nochmal unterstrichen, was er für eine Waffe ist.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Und genau, du sagst es richtig. Auf den ersten Blick, da gab es ja auch verschiedene gute Analysen drüber. Ist City jetzt überhaupt stärker mit Haaland? Wie hat sich ihr Spiel, wie hat sich die Statik ihres Spiels verändert?
Habe ich übrigens auch einen Artikel drüber geschrieben. Noch vor dem Leipzig-Spiel, nette Anekdote, habe ich mich mit ein paar Statistiken auseinandergesetzt. Sie erzielen tatsächlich weniger Tore insgesamt ohne Haaland. Sie haben tatsächlich eine größere Abhängigkeit natürlich von ihm. Ich glaube, er macht aktuell ein Drittel aller Tore. In der vergangenen Saison war der Topwert da irgendwie bei 16% von Mahrez. Und danach kamen dann irgendwie so Werte von 15, 14, 13% und so weiter. Also sehr ausgeglichen. Insofern kann man schon natürlich darüber diskutieren, ist City vielleicht ein Stück weit berechenbarer geworden? Keine Frage. Aber da will ich jetzt nicht allzu tief einsteigen. Ich glaube trotzdem, dass Haaland in solchen Spielen ja, den Unterschied einfach auch machen kann. Und dementsprechend sehe ich City den ganz kleinen Tick vorne. Aber nochmal, also wir reden hier wirklich über Prozentwerte, die sind ganz eng beieinander.
Umgekehrt, ich kann mir auch schon bildlich vorstellen, wie bei Matthijs de Ligt, er sich auch schon irgendwo die ersten Videos oder Poster oder sonst was von Haaland ausgedruckt hat und sich schon täglich an ihm abarbeitet und vorbereitet auf das Duell. Auch so richtig schön. Das ist wieder so ein Spiel, wo er sich wahrscheinlich auch jetzt schon einfach nur drauf freut, auf die Zweikämpfe, wie die beiden massiv gegeneinander springen. Auch das wird ein Fest.
Ja. Bevor wir dann auch hier zu einem Power-Ranking kommen, würde ich dir gerne noch eine andere Frage stellen. Hätten wir den Podcast vor der Auslosung aufgenommen, kleiner Mirsan Roth League, hätten wir darüber gesprochen, wer ist denn jetzt eigentlich das beste Los für den FC Bayern und wer ist so, dass das Los, was am schwersten vielleicht für den FC Bayern sein könnte. Vielleicht da so im Schnelldurchlauf mal deine beiden Picks.
Ja, das finde ich ein sehr schönes Thema, genau. Das ist ja immer die spannende Frage ist, bestes Los nach welchem Kriterium? Bestes Los, gegen den du am meisten Bock hast, jetzt einfach zu spielen? Oder das beste Los in Hinsicht darauf, die Champions League zu gewinnen. Und in meiner Brust zumindest schlagen da immer zwei Herzen. Einerseits wünsche ich mir immer einen möglichst schlagbaren Gegner, Klammer auf, der idealerweise noch halbwegs attraktiv ist, ob aus persönlichen Gründen oder historischen Gründen. Oder willst du halt dich wirklich direkt mit, wie jetzt Manchester City, das objektiv eines der zwei besten Teams der Welt und dem Duell gegen Pep. Wenn ich es mir hätte aufmalen können, hätte ich mir fürs Viertelfinale den AC Milan gewünscht. Einfach zu viele offene Rechnungen und so groß wie dieses Jahr ist die Chance nicht oft, da ein paar der alten Rechnungen zu begleichen. Super attraktiver Gegner, super attraktives Team. Auch, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber auch fünf, glaube ich mal, haben sie schon die Champions League gewonnen und sehr oft dabei auf dem Weg dahin den FC Bayern geschlagen. Also das wäre natürlich auch so ein gewisses Highlight gewesen und ein schlagbarer Gegner gleichzeitig. Und Pep hätte dann gerne im Halbfinale kommen können. Aber tatsächlich, das waren so meine zwei Favoriten. Entweder Milan aus diesem Grund oder City, damit wir endlich das lang ersehnte Duell gegen Pep haben. Also ich bin zufrieden.
Ja, also wie sieht's bei dir aus? Milan habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel gehabt. Und zwar einerseits natürlich dieses Prestige, das der Club hat. Ich bin jemand, der die AC Milan vor allem auch in den 2000er Jahren sehr, sehr eng verfolgt hat unter Ancelotti und Co. Das war einfach ein richtig geiles Team. Auch davor die Jahre, ja, ich sag bloß die 90er damals mit Arrigo Sarri, Sacchi, wo sie einfach richtig tollen Fußball auch gespielt haben, teilweise europäischen Fußball auch geprägt haben. Das ist eine Historie, die dieser Club hat, die ist unfassbar. Und dementsprechend, war das einfach ein Los, was ich gerne gesehen hätte, plus eben die Schlagbarkeit, die dazu kommt, plus eben, dass Milan ja schon auch einen Stil hat, einen offensiven Stil, der den Bayern ganz gut liegen würde, glaube ich.
Und ich bin mir sicher, es gibt da ein, zwei Spieler, von denen ich ja weiß, dass du sie sehr gerne beobachtest, Benazir zum Beispiel. Ne? Da hättest du wahrscheinlich auch nichts dagegen gehabt, auf 180 Minuten Intensivstudium.
Absolut, ja, das hätte durchaus Spaß gemacht. Ja, und auf der anderen Seite sehe ich auch einen italienischen Club. Der Club, der glaube ich, am meisten wehgetan hätte, tatsächlich SSC Neapel. Ich glaube, dass das der Club gewesen wäre, der das schwerste Los für die Bayern gewesen wäre. Gar nicht mal so sehr, weil ich glaube, dass Napoli, und das werden wir im Power-Ranking auch sehen, aktuell der stärkste Club ist, so vom Overall, von der Gesamtbetrachtung. So, aber meiner Meinung nach sind sie das Los, das dem FC Bayern hätte am meisten wehtun können. Ganz einfach deshalb, weil da schwimmt immer so ein bisschen diese Außenbetrachtung auch mit rein. Also du hast so ein bisschen diese, ich sag mal, deutsche Arroganz in Anführungsstrichen. Du hast das gegen Villarreal letztes Jahr ganz deutlich gemerkt, wo so getan wurde, als wäre Villarreal das einfachste Los auf der Welt, als würden die Bayern da einfach so durchmarschieren, als wäre das eine richtig, richtig klare Angelegenheit mit 70-30 für Bayern irgendwie oder so. Ja, und dann kommt Villarreal weiter und alle sind komplett entsetzt und tun so, als wäre das kein Champions-League-Viertelfinale gewesen, sondern als wäre das Laufkundschaft gegen den FC Bayern gewesen, so überspitzt formuliert. Und klar, Napoli hat jetzt Frankfurt besiegt, dementsprechend hat Deutschland jetzt auch mal gesehen, was die für einen geilen Fußball spielen. Insofern wäre es vielleicht nicht mehr ganz so überraschend gekommen, was da für ein Kaliber auf die Bayern zurollt. Aber ich glaube, dass in der Außenbetrachtung das wieder so ein Ding gewesen wäre, wenn sie gegen Napoli ausgeschieden wären, viel Konjunktiv, wo dann alle gesagt hätten, das darf dem FC Bayern nie und nimmer passieren. Aber wer Napoli nur 3 Spiele lang verfolgt hat in dieser Saison, der weiß, dass die brutal guten Fußball spielen, dass sie richtig gut aufeinander abgestimmt sind, dass die eine brutal gute Offensive haben, mit dem Namen, den keiner aussprechen will, und mit Osimhen.
Quaradonna, ja. Der Spitzname geht. Ja, der sagt er ihn, ja. Damit wir es uns einfach machen können.
Ja, das sind einfach, also da ist richtig Qualität auf dem Platz. Und die wird, obwohl sie so eine tolle Saison spielen, wird die immer noch unterschätzt, gerade auch in Deutschland, glaube ich. Und deshalb wäre das ein brutal schwieriges Los für die Bayern gewesen, weil der Erwartungsdruck von außen, auch wenn du dich mit der Erfahrung aus diesem Villarreal-Spiel aus dem Vorjahr voll auf den Gegner fokussierst und wirklich den Gegner auch null unterschätzt, dieses von außen, was da mit reinprasselt, das macht immer was. Also kann mir keiner was erzählen, dass das gar keinen Einfluss hat. Und dementsprechend glaube ich, dass das mental ein schwieriges Los gewesen wäre, aber auch sportlich. Weil, und darauf, lass mich den Satz noch schnell sagen, Neapel ist halt auch ein Team, was viele Stärken hat, die gut zu den Schwächen der Bayern passen.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher gewesen, aber ich wollte ja erstmal zustimmen, weil wäre heute Morgen oder heute am frühen Nachmittag Napoli zugelost worden, ich hätte jetzt hier gesessen und gesagt, ja, die hauen wir weg, gar kein Thema. Also ich hätte genau diese von dir beschriebene Arroganz hätte ich jetzt hier on air gebracht, weil hätte ich nämlich so gesehen, ich hätte vor Napoli gar keine Angst gehabt. Sie sind absolut gut, ich will die keinen Müh schlechter reden, als sie sind, spielen eine überragende Saison, werden sehr wahrscheinlich italienischer Meister, und falls sie es ins Champions-League-Finale schaffen, oder sogar mehr, werde ich das auch nicht kleinreden. Das ist wirklich, gerade zumal mit dem Kaderumbruch, ist das umso beeindruckender, und sie spielen es gut, das ist auch kein Glück, das ist nicht nur ein Lauf, das ist wirklich nachhaltig.
Hey, wie also die Frankfurt richtig teilweise hergespielt haben, das war schon,
ja, alles
war schon beeindruckend.
Und, aber irgendwie reine Gefühlssache, und das ist jetzt insofern müßig, weil wir werden sie jetzt frühestens in Istanbul im Finale sehen, im direkten Duell, aber ich hatte da einfach so ein entspanntes Gefühl, dass wir so eine Art Real Madrid für die geworden wären. Einfach so, weißt du, so das gibt's ja oft, Mannschaft spielt richtig gut und dann kommt halt dieser eine Oberbaba auf dem europäischen Tableau und ist halt doch nochmal irgendwie die Nummer abgezockter, die Nummer erfahrener, und dann läuft's halt im Hinspiel und bap, Goretzka, Müller, wie immer, Pressing, Chupo schiebt's
ein. Dann kommt Carlo Ancelotti und dann hast du keine Ahnung, wie du ausgeschieden bist.
Ja, aber weiß ich mal, aber genau so eine Situation halt. So hatte ich das von den Vibes her, hätte ich sowas antizipiert. Wie gesagt, ist jetzt müßig, weil wenn wir im Finale aufeinandertreffen, wird es ein anderes Spiel und nächstes Jahr auch. Aber deshalb war ich unbesorgt. Wenn ich einen Angstgegner hätte definieren müssen, das wäre bei mir ganz klar Chelsea gewesen. Weil ich glaube, bei denen ist ja überhaupt nichts gut. Ne? Die spielen ja eine bockschlechte Runde, die haben den. Ich glaube, es hat noch nie jemand so schlecht einen Kader zusammengestellt, außer er spielt Fußballmanager und lässt einen PC mal unbewacht und die 6-jährige Tochter kriegt immer Enter bei einem Transfermarkt oder wie auch immer das so funktioniert. Also völlig absurd, was die zusammengestellt haben, wie die spielen. Aber von ihrer Spielanlage her und auch, die sind halt auch mit den Erfolgen in den letzten Jahren in Europa, immerhin 2 Titel in den letzten 11 Jahren und der letzte mit Tuchel ist ja noch nicht lange her. Die haben die Premier League abgeschenkt, das ist ganz wichtig für die, die können sich voll auf Europa konzentrieren, und die haben ja immer noch eine brutale individuelle Qualität, Und dazu diese Spielanlage, was Chelsea, was wir damals 2012 schmerzlich gespürt haben, diese Mentalität, auch wenn es sein muss, nicht wie Bayern eleganten Gegner ein bisschen kommen zu lassen gegen Paris, sondern knallharten Bus zu parken. Du spielst auf 0-0, 180 Minuten lang, machst irgendein Standardtor. Das können die immer noch verdammt gut. Und das wäre so in dem Szenario, deren Potenzial, auch bei Einzelspielern, deren Abgezocktheit auch im Wettbewerb und deren Spielanlage. Und auch, weil die hätte auch jeder unterschätzt. Ne? Da hätte auch jeder gesagt, Chelsea ist ja total schwach dieses Jahr.
Ja, da bin ich zum Beispiel ein Beispiel. Also da wäre ich derjenige gewesen, der heute gesagt hätte, die hauen wir komplett weg.
Wenn du einfach nur schaust, wie die aktuell Fußball spielen, wäre das ja auch die richtige Analyse. Aber da spielt bei mir halt jeder die Meta-Ebene so ein bisschen mit rein. Und da hätte ich gesagt, das ist ein Spiel, das hätte ich gern vermieden, weil ich mir sicher gewesen wäre, dass dort jeder gesagt hätte, die hauen wir weg. Und ich hätte da eine gewisse große Stolperfallen gesehen.
Ja, interessant. Also ich glaube tatsächlich, und das wird sich auch gleich nochmal bestätigen, wenn wir auf unsere Rankings schauen, glaube ich tatsächlich, dass Chelsea ja auch gegen Real Madrid dann rausfliegen wird. Real Madrid, vielleicht da nochmal ein Wort zu. Das wäre ja auch ein Team gewesen, wovor viele Angst gehabt haben, also viele Bayern-Fans Angst gehabt haben, einfach wegen dieser Aura, die die haben. Und das haben wir gerade gesagt, Carlo Ancelotti, der kommt dann da und dann knallt dir Benzema 3 rein und du weißt gar nicht, wie es passiert ist. So aus dem Nichts oder 90. plus 1, plus 2 und plus 3 oder so. Also ganz verrückte schwarze Magie etc. Das ist ja... jeder weiß, worauf ich hinaus will. So.
Und Toni Kroos und Luka Modric spielen sich einfach 180 Minuten die Pässe hin und her und sind vielleicht wirklich die einzigen beiden, denen selbst Thomas Müller einen Ball nicht wegschiebt.
Die spielen einfach hochhalten mit dir über 90 Minuten. Nein, aber ganz ehrlich, da bin ich dann wieder der Gegenpol. Ich sag seit Jahren und hab's auch trotz der Niederlagen nicht gelernt, die der FC Bayern gegen Real Madrid kassiert, seit Jahren. Ich glaube tatsächlich, Real Madrid wäre ein Team, was den Bayern gut liegen würde. Und ich finde auch, ganz ehrlich, obwohl Bayern ausgeschieden ist gegen Real Madrid die letzten Male, ich finde, dass die einzelnen Duelle das auch bewiesen haben. Bayern war immer auf Augenhöhe mit denen, teilweise sogar besser. So, klar, sie haben dann die Tore nicht gemacht, sie sind teilweise auch unglücklich ausgeschieden. Hier und da auch mal der Schiedsrichter, der sicherlich eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Aber sie waren immer da, sie waren immer bereit, um in die nächste Runde einzuziehen. Und das in einer Phase, ja, wo es ja eigentlich sportlich nicht so zu 100% lief. Und deshalb, ich liebe diese Duelle mit Real Madrid und ich kann mir auch vorstellen, dass Real Madrid ein Gegner ist, der dem Bayern gut liegt. Das sage ich jetzt einfach frei raus, auch wenn 100% aller anderen Menschen mir da widersprechen werden.
Nee, finde ich auch sehr gut, ne? Genau wie du sagst. Also da waren viele knappe Spiele dabei und auch zumindest nicht in allen der letzten Duelle gab es schon Videoassistent, der vielleicht auch hier und da für eine Kleinigkeit anders entschieden hätte. Und auch da, ich habe es gerade parallel mal geschaut, es ist mittlerweile auch, es war 2018, als Bayern zum letzten Mal ausgeschieden ist, im Halbfinale damals, auch sehr eng. Auch Real Madrid hat sich jetzt bis auf Kroos und Modric seitdem natürlich auch wieder ein bisschen verändert. Das ist nicht mehr die gleiche Mannschaft. Und ja, absolut. Also das wäre ein Spiel, würde ich mich auch einfach nur drauf freuen, falls es dazu käme im Halbfinale. Und so, ohne Angst.
So, eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich dann zum Power-Ranking kommen. ich glaube, wir haben es immer so ein bisschen angedeutet, aber wir müssen ja auch noch mal erwähnen, es wird auf jeden Fall ein, in Anführungsstrichen, Außenseiter-Team im Finale stehen. Weil wir haben die Duelle AC Milan gegen SSC Neapel und Benfica gegen Inter. Diese vier Teams werden ein Halbfinale stellen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die vier Superclubs mit Manchester City, FC Bayern, Real Madrid und FC Chelsea, die dann das andere Halbfinale stellen werden. Also wir werden einen Top-Favoriten im Finale haben und wir werden einen Außenseiter im Finale haben. Finde ich tatsächlich eine ziemlich gute Konstellation so.
Ja, finde ich auch. Finde ich wunderschön. Also aus der Innensicht für Bayern, das ist natürlich ein super hartes Los, ein harter Weg ins Finale. Aber ich mag es so objektiv betrachtet. Ich hatte da auch eine Statistik zugepostet, wenn du so die durchschnittliche Stärke von allen Teams, die dieses Jahr dabei sind, in der K.O.-Runde, Achtelfinale und jetzt auch Viertelfinale nimmst, dann ist es ist immer die Frage, wie viel gibst du auf solche objektiven Fußball-Stärke-Rankings wie von 538, aber da ist jedenfalls das Teilnehmerfeld insgesamt relativ schwach dieses Jahr und wenn davon nochmal vier der Schwächeren auf jeden Fall einen Finalisten stellen, finde ich das auch super schön. Ich meine, wenn wir da mal als ein Beispiel, wir kommen ja gleich nochmal zu den vier Teams im Einzelnen, ob das jetzt Benfica wäre, die Traditionsteam im europäischen Fußball sind, wie hast du nicht gesehen und wahrscheinlich ihr letztes Finale, müsste ich jetzt nachschauen, vor 40 Jahren gespielt haben. Es wäre einfach nur wunderschön, wenn so ein Team es ins Finale schaffen würde, auch mit ihrem Ansatz ganz, wie sie strategisch vorgehen, viele junge Spieler, auch wieder viele Spiele abgegeben vor dieser Saison, Darwin Nunez jetzt ganz vorweg und Weil ich stehe gerade auf dem Schlauchfinanz, den Hinterpost abgegeben, hier, hilf mir gerade mal an, Chelsea.
Ich würde es dir sagen, wenn es mir jetzt selber einfallen würde.
Ach, Wahnsinn. Ja, Chelsea hat zu viele Spieler gekauft. Anyhow, argentinischer Weltmeister.
Ach, Enzo.
Enzo natürlich, richtig. Ja, ne, also richtig viel Substanz abgeben und trotzdem spielen die sensationellen Fußball. Also ich würde es feiern, also ich werde es feiern, wenn es eins von diesen, in Anführungszeichen, kleinen Teams und selbst, ja, wenn du hast die zu Recht gelobt, sie spielen super stark, nicht wirklich wie ein Underdog, aber de facto sind sie das natürlich. Sie sind keiner, der bisher auf dem Konzert der ganz Großen mitgespielt hat in Europa. Und natürlich wäre es einfach toll für einen Wettbewerb, wenn so ein Verein im Finale steht. Und darauf freue ich mich.
Ja, da gibt es ja auch noch den wie heißt der Fluch nochmal, Gutmann?
Ja, genau, das ist
den,
das.
Den gibt es ja auch noch, das ist ja, da spielt ja noch viel Mythisches mit dabei. Aber klar, das wäre natürlich, also das wäre ja fast schon Traumfinale, dann mit Benfica drin und dann hast du auf der anderen Seite beispielsweise den FC Bayern oder meinetwegen, lass es auch wieder Real Madrid sein.
Chelsea mit Enzo sein.
Ja, Chelsea ist jetzt wieder so ein Club, Chelsea und City sind von der Tradition wieder, her wollte ich jetzt eben auch nochmal hinaus.
Natürlich, genau, ja, sensationell, ne, genau.
Klar.
Also deshalb, das wäre.
Ja. Das wäre schon stark. Gut, Georg, wie ich dich kenne.
Ich habe übrigens gerade geschaut, sie waren im 1990 gegen Milan im Finale, im letzten Finale der Landesmeister. Also Europa League zwischendurch, aber die zähle ich nicht. Die haben sie natürlich auch verloren in der Europa League, aber Landesmeister ist also tatsächlich über 30 Jahre her. Und insofern, ja. Genau, ja, ich habe dich aber gerade unterbrochen, du wolltest einleiten zum nächsten Tagesordnungspunkt.
Genau, ich wollte zum Power Ranking kommen. Und wie ich dich kenne, Georg. Hast du ja bestimmt schon, keine Ahnung, einen Power-Ranking deines Vertrauens offen, oder?
Ich habe 4 verschiedene offen. Ich habe ein Power-Ranking der Wettanbieter offen, ich habe ein Power-Ranking von 538 offen, eins von Opta und als viertes noch mein eigenes, wo ich mich natürlich nicht ganz frei machen konnte von den anderen Einflüssen, aber ja.
Okay, pass auf, wir gehen so vor. Wir haben ja beide unser individuelles Power-Ranking vorbereitet. Genau. Ich würde dich bitten, dann einmal noch zu sagen, wer ist Platz 8 bei den Buchmachern und wer ist Platz 8 bei, nehmen wir 538 noch mit dazu, weil die einfach ein spannendes System haben, da die Sachen auch zu bewerten. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz das 538 Power Ranking.
Genau, dann beginnen wir auch damit. Also 538, Power Ranking, sie nennen es Soccer Power Index, führen sie seit 2017. Das ist ein vollautomatisiertes Bewertungssystem von allen Teams und da fließen mit rein verschiedene messbare Kennziffern pro Spiel. Also sind nicht nur die Ergebnisse, die beispielsweise wer hat wie oft gewonnen oder im Punkteschnitt, sondern Expected Goals spielen eine wichtige Rolle, gegnerische Stärke, tatsächlich auch die Ergebnisse, Tordifferenz. Also ich kann gar nicht genau sagen, was noch mit reinspielt, aber so verschiedene objektive, relativ klare Leistungsindikatoren und aus denen machen sie so einen Mittelwert und kommen dann zu einem Ergebnis, der das stärkste Team ist. Es geht von 0 bis 99 oder ich weiß nicht, ob es theoretisch bis 100 geht, aber ich habe noch nie ein Team gesehen, das irgendwie mehr als 5 oder 96 hatte. Und also je mehr, desto besser. 100 ist so der Bestwert, alles in so dieser Denke, FIFA-Rankings, Stärke-Rankings. Und so funktioniert das. Und dort kann ich dann ja gerade weitermachen. Bei 538 auf Platz 8 vorher stand der AC Milan.
Wunderbar. Und wer steht bei den Buchmachern auf Platz 8?
Bei den Buchmachern stand vorher, jetzt nach der Auslosung ist ja ein bisschen anders, also das ist, bezieht sich jetzt auf die Wettquoten vor der Auslosung, aus denen ich es abgeleitet habe, da war es ebenfalls der AC Milan. Und genau, da kann ich ja gerade weitermachen. Bei so viel Einfluss konnte ich mich dann dem nicht widersetzen und ich bin mit der Mehrheit gegangen und habe sie auch auf Platz 8 gesetzt.
Ich glaube tatsächlich, die AC Milan heißt es.
Das kann gut sein, ja.
Das ist auch wieder so ein, aber ja, will ich jetzt keinen Strick durchsehen, ja, auch da bloß.
Genau, mit und, Artikeln bei Fremdwörtern, die eingedeutscht sind.
Genau. Es ist glaube ich, nicht so ein krasses Vergehen wie Arsenal London, aber ja, es ist schon.
Dann müssen wir uns mal an den Fußballlinguisten wenden und fragen. Ja. Guter Mann, der vielleicht mal was für seinen TikTok.
Ich habe tatsächlich neulich irgendwo einen Artikel dazu gelesen, wo nochmal alle Vereine mit den richtigen Artikeln aufgelistet wurden, die so kritisch sind. Aber off-topic, ich mache es mal rund und Platz 8 ist bei mir auch die AC Milan. Und ich begründe nochmal ganz kurz so ein bisschen, weil ich es ja gesagt habe, ich stehe diesem Club durchaus auch so ein bisschen nah. Jetzt nicht emotional oder so, aber einfach jetzt auch die letzten Jahre, wo sie einfach einen neuen Weg auch gegangen sind wieder, mit jungen Talenten, mit wirklich tollem offensiven Fußball auch, den Scudetto ja auch gewonnen haben, ja, eine gute Mischung im Kader auch hatten, das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu sehen und macht es auch immer noch. Sie haben tolle Talente, um mit Rafael Leao beispielsweise mal einen zu nennen. Das ist ein toller Kader, das ist ein Team, was durchaus das Potenzial hat, auch Napoli im Viertelfinale beispielsweise weh zu tun und zu schlagen, gar keine Frage. Aber was mich dazu bewegt hat, sie dann eben auf Platz 8 zu setzen, ist, dass sie A, nicht ganz die individuelle Qualität haben, die die anderen Teams haben, und B, auch nicht ganz so abgezockt sind, nicht so viel Erfahrung haben. Das hat man vor allem letzte Saison auch in der Champions League gesehen. Man hat es auch diese Saison wieder teilweise gesehen. Sie sind jetzt weitergekommen als in den Jahren davor. Aber da fehlt so ein bisschen der Tick Erfahrung und so ein bisschen das Abgezockte, was du im europäischen Wettbewerb einfach brauchst, um weit zu kommen.
Ja, ne, gehe ich komplett mit. Und es ist auch in diesem Sinne, wir werden es ja auch gleich sehen, ich meine, es gibt drei italienische Teams und es gibt gute Gründe, zumindest sie auf Platz 3 von den italienischen Teams zu nennen. Und dann ist überhaupt die Frage, vor wem sollten sie dann überhaupt noch stehen? Sie sind, ich glaube, es ist für die ein Riesenerfolg, im Viertelfinale zu sein. Aber viel weiter sind sie eigentlich noch nicht in dem Sinn. Sie hatten auch, ich habe gerade noch mal parallel geschaut, in der Vorrunde, sie haben sich gegen Salzburg und Zagreb durchgesetzt und jetzt im Achtelfinale gegen aktuell schwächelndes Tottenham. Das ist jetzt auch noch nicht, sie haben noch nicht irgendwie diesen Wow-Effekt gezeigt, ne, den vielleicht andere Underdogs schon gezeigt haben. Und deshalb, glaube ich, passen sie ja ganz gut hin.
So, dann bringe ich es mal ein bisschen durcheinander, die Reihenfolge, und mache einfach mal weiter mit meinem 7. Platz, damit es nicht immer heißt, ich kopiere nur oder so. Ich will ja nicht immer nur am Ende der Kette sein. Auf Platz 7 für mich der andere Mailänder Club, nämlich Inter. Ganz ehrlich, ich finde, die spielen keine überragende Saison. Also die sind nicht so stark, wie sie in der Vergangenheit mal waren. Da fehlt mir dieser von dir angesprochene Wow-Effekt auch so ein bisschen. Ich fand sie auch in den Duellen mit Bayern in der Gruppenphase nicht so stark. Das hat so ein bisschen mitgeprägt. Klar, in der Serie A sind sie aktuell auf Platz 2, aber auch deutlich hinter Napoli. Mhm. Das ist einfach nicht gut genug, glaube ich. Ja, und klar, sie haben jetzt mit Benfica in Anführungsstrichen machbares Los, aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und wir sind ja auch schon drauf zu sprechen gekommen. Benfica einfach auch eine richtig krasse Hausnummer. Kann mir schon vorstellen, dass es dafür die auch zu Ende ist. Für mich Platz 7, Inter Mailand.
Mhm. Auch da, jetzt habe ich mit was Krasserem gerechnet, auch damit bist du relativ Standard unterwegs. Auch bei 538 sind sie auf Platz 7. Und bei, ja, jetzt überlege ich, Giro Mack ist jetzt, bei den Buchmachern sind sie nicht auf Platz 7, bei den Buchmachern wäre Benfica auf Platz 7.
Ja,
dann lassen wir das erstmal vorn. Und bei mir sind sie auch auf Platz 7. Ich habe auch, ne, in dem Sinne, alles, was du sagst, es ist auch jetzt keine große Saison von denen bisher. Für mich gab es aber schon ein paar Wow-Effekte, weshalb ich sie auch deutlich vor ihrem Stadtrivalen sehe. Zum einen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches der beiden Spiele das war. In dem einen Spiel gegen Bayern fand ich sie sehr stark. Da war Bayern am Schluss das ein bisschen abgezockt, aber hatte auch durchaus ein bisschen Glück in dem Spiel. Hätte auch anders laufen können. Und was für mich schon ein echtes Ausrufezeichen ist, dass sie sich in der Gruppenphase gegen den FC Barcelona durchgesetzt haben. Das ist schon, da sage ich alle Hüte ab, davor habe ich großen
Respekt. Ja, Georg, aber es ist halt auch nur der FC Barcelona. Ne?
Ja, nee. Ich weiß es. Also das ist schon, die sind bei allem, in Deutschland wird viel über Barcelona seit ein, zwei Jahren gespottet, viel davon auch ein Stück weit zu Recht, aber trotz allem ist das ein wahnsinnig starker Club, die gerade auch mit irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 8 Punkten Vorsprung vor Real Madrid die spanische Liga anführen, wahrscheinlich demnächst ins Pokalfinale einziehen, die beste Abwehr seit Jahrzehnten oder seit aller Zeiten haben in Spanien. Also das ist schon die seltsamen Investitionen haben sich durchaus bezahlt gemacht beim FC Barcelona. Und die in der Gruppenphase hinter sich zu lassen, das so, nötigt mir Respekt ab. Und deshalb habe ich sie zumindest mal auf Platz 7 gesetzt.
Ja gut, aber also wenn wir über die Europa League sprechen würden, dann würde ich dir ja zustimmen. Aber nein, Spaß beiseite. Dann machen wir mal weiter mit Platz 6. Und ich würde vorschlagen, du fängst diesmal mit deiner subjektiven Platzierung an.
Das passt, über die habe ich mich gerade schon geredet. Bei mir auf Platz 6, leider nur auf Platz 6 irgendwie, hat es Benfica geschafft. Ich hätte sie gerne weiter nach oben gesetzt. Das ist Roger Schmidt, ne, spielt da wahnsinnigen Fußball.
Roger, Georg, Roger.
So. Weißt du, Justin, ich sag dir, außer Elektroschocks hilft mir nichts mehr, dass ich diesen Namen richtig lerne. Jedes Mal denke ich mittlerweile sogar dran, ich spreche ihn jetzt falsch aus und spreche ihn deshalb immer andersrum aus, als ich ihn eigentlich aussprechen will und entscheide mich dann aber. Ich habe also jeweils das Richtige im Kopf. Roger habe aber auch im Kopf, dass ich es falsch im Kopf habe und wechsle dann auf Roger.
Liebe ZuhörerInnen, das will ich jetzt direkt mal nutzen für einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr vielleicht auch uns das nötige Kleingeld besorgen wollt, um ja so eine Anlage zu kaufen, mit der wir Georg regelmäßig Stromschocks verpassen können, natürlich nicht lebensgefährlich, aber zumindest so, dass er sich dran erinnert, dann unterstützt uns doch gerne auf patreon.com/mirsanroth. Ja, help appreciated. Vielleicht ist das ja eine Strategie, die gut funktioniert.
Es ist zu hoffen. Und die einzige Chance. Aber auch da ist für die gilt so ein bisschen. Wir haben es angerissen, ähnlich wie Napoli. Wahnsinnige Abgänge vor der Saison und zusätzlich noch in der Winterpause. Und wieder kommen einfach die nächsten 4, 5 Riesentalente nach, die jetzt in der ersten Reihe stehen, spielen einen wahnsinnig guten Fußball. Es ist einfach ein sympathischer Club. Es ist, ich mag die Stadt, seit ich dort kurz Sabbatical verbracht habe. Also ich drücke ihm die Daumen, dass sie sich durchsetzen. Und bei mir stehen sie auf Platz 6. Und dann ergänze ich noch gerade die beiden statistischen 6-Platzierten. Wo bin ich? Sorry, gerade im Fenster verrutscht. Bei den Buchmachern steht Inter auf Platz 6. Haben wir also dort die letzten 3 in dem Sinne rund gemacht. Bei 538, vielleicht etwas überraschend für einige, steht Chelsea auf Platz 6.
Ja, vielleicht überraschend für den einen oder anderen, für mich natürlich nicht, weil bei mir auf Platz 6 steht der FC Chelsea. Und ja, ich habe deine Lobeshymne vorhin noch im Kopf, aber ich muss ehrlich sagen, die haben mich gegen den BVB nicht vom Hocker gerissen. Also ja, sie waren das bessere Team, sie haben Dortmund verdient geschlagen auch, sie haben hier und da ein bisschen Glück gehabt, hatten aber trotzdem die klar besseren Chancen. In den Umschaltmomenten waren sie natürlich auch brutal stark mit Joao Felix beispielsweise. Ja, das Tempo, was sie vorne haben, die individuelle Qualität, die sie haben, alles richtig. Aber sie sind für mich einfach kein Team. Und sie bieten so viel an, sie bieten so viele Schwächen an. Ich glaube, wenn da der erste Top-Club kommt, und das wird jetzt mit Real Madrid passieren, da muss schon einiges passieren, dass sie nicht auseinandergespielt werden. Und deshalb sehe ich die nicht so stark wie du und habe sie nur auf Platz 6. Sie sind in der Liga nicht gut, sie sind auch nach den Neuverpflichtungen auf der Suche nach irgendwas, was nach Teamdynamik aussieht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das packen. Und auch unabhängig von der Auslosung finde ich sie nicht so stark wie andere Teams.
Das lassen wir für den Moment mal so stehen. Meine Lobeshymnen kommen dann nachher, wenn meine Platzierung zu Chelsea kommt.
Also auf Platz 1.
Genau. Genau. Gut, das war dein Platz 6. Dann geht es schon weiter. Platz 5, würde ich sagen, eröffne ich dann wieder mit den statistischen 5-Platzierten. Gehen wir diesmal mit 538 los. Dort ist es Benfica auf Platz 5. Und bei den Buchmachern haben wir auf Platz 5 dann Chelsea.
Kann es sein, dass ich mit 538 bisher komplett übereinstimme? Weil, also, wen hatten die auf Platz 7 nochmal? Die hatten auch Milan, Inter, Chelsea und Benfica jetzt, ne?
Und Benfica.
Ja, genauso ist es bei mir Benfica. Auch. Also, ja, ich sag ja, 538 ist das Beste, was es gibt. Sag ich ja immer
bist
wieder.
Mir wirfst du hier vor, zu statistisch ranzugehen und bisher bist du der rein
ich schwöre, dass ich vorher nicht reingeschaut habe.
Ich hab diese ist auch alles relativ eng bei dem.
Kleiner Einblick in meine Vorbereitung. Ich habe 10 Minuten vor Aufnahme habe ich mir diese Liste hier aus komplett subjektiven Gründen zusammengeschustert. Ja, und da steht Benfica bei mir auf Platz 5. Und wir haben jetzt viel über Benfica schon gesprochen. Du hast es, glaube ich, schon ausführlich besprochen. Der Ausschlag, warum sie bei mir vor dem FC Chelsea stehen, ist einfach, weil sie ein Team sind, weil sie eine unfassbar gute taktische Herangehensweise haben unter Roger Schmidt, weil sie mit ihrer Physis, aber auch gleichzeitig mit ihrem technischen Talent, mit ihrer Taktik vielen großen Clubs auch wehtun können, weil sie unangenehm zu bespielen sind und ja, eine richtig gute Dynamik einfach auch haben. Und deshalb sind sie für mich auf Platz 5 und auch vor dem FC Chelsea. Unabhängig davon, dass Chelsea vielleicht den einen oder anderen Spieler hat, der von der individuellen Qualität nochmal davor steht. Klar.
Genau. Nee, dann machen wir es bei mir auch kurz. Mein Platz 5 ist SSC Neapel. Ich lasse dann dir gleich die Lobeshymne nochmal. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet und deshalb brauche ich hier, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Bei mir hat es einfach nicht für mehr gereicht als Platz 5. Ist ja jetzt in dem Sinne kein schlechter Platz für ein Team, das in den letzten Jahren in Europa noch nichts gerissen hat und zuletzt italienischer Meister wurde, als Diego Maradona gespielt hat. In dem Sinne, genau, Platz 5 hätten wir dann damit auch durch.
Dann genau, dann mache ich weiter mit Platz 4. Ja. Das passt auch gut, weil ich auf 4 tatsächlich Napoli habe. Jetzt nicht nur wegen der Spiele gegen Frankfurt, aber natürlich, das sind die Spiele, die den meisten deutschen Fans eben noch präsent sind, wie sie die hergespielt haben. Da hat man gesehen, das ist nicht einfach nur individuelle Qualität und Tempo vorne, sondern das ist eben auch ein sehr, sehr stark strukturiertes Team. Also die haben, also gegen Eintracht Frankfurt so einen Ballbesitzfußball zu spielen teilweise und so das Mittelfeld an sich zu reißen, boah. Allergrößten Respekt. Und Frankfurt ist ja nun wirklich alles andere als eine Laufkundschaft. Das hat man oft genug gesehen, gerade auch international. Das nötigt mir den allergrößten Respekt ab, was die sportlich da abgefackelt haben. Auch in der Serie A, da so deutlich vorneweg zu marschieren, das ist schon lange keinem Team mehr gelungen. Sie werden sehr wahrscheinlich den Scudetto gewinnen. Sie haben in Europa gute Karten, spielen jetzt gegen AC Milan, klar, haben dann, wenn sie weiterkommen im Halbfinale, entweder Inter oder Benfica. Also sie haben echt richtig gute Karten, da bis ins Finale vorzurücken. Und so wie sie diese Saison spielen, mit diesen Einzelspielern, die sie teilweise haben, aber auch wie sie als Team auftreten, sind sie für mich durchaus ein kleiner Geheimfavorit auf den Titel und stehen für mich auf Platz 4.
Das Verrückte ist, jetzt sind sie ja gar nicht mehr so geheim, der Auslosung sei Dank.
Ja, das stimmt.
Sie sind in dem Sinne, sie sind der Favorit für diese, ich nenne es mal schwächere Hälfte. Und Justin, du ahnst es vielleicht schon, Platz 4, denkst nicht nur du, Napoli gehört dahin, sondern natürlich auch 538. Und die Buchmacher sehen es tatsächlich auch so. Also ihr habt alle drei Napoli auf 4, ich hatte sie auf der 5 und bei mir auf Platz 4 steht stattdessen, und weiter hoch geht es dann doch nicht, bei mir steht Chelsea auf Platz 4. Es ist in dem Sinne, ist auch immer so ein bisschen eine philosophische Frage, wie versteht man so ein Power-Ranking? Wenn wir irgendwie uns eine Saison denken würden, jeder spielt gegen jeden, würde ich ihnen auch nichts zutrauen. Aber in diesem K.O.-Wettbewerb, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, traue ich ihnen viel zu von ihrer Art her und tatsächlich in dem Sinne vielleicht schon eine kleine mutige Prognose. Ich bin mir sicher, ist falsch, aber ich gehe davon aus, dass sie Real Madrid ausscheiden werden. Ich glaube nämlich, mit der Art, wie Chelsea Fußball spielen wird, wird auch Real Madrid nicht durchkommen, nicht gut klarkommen. Das wird auch die ärgern und vor Probleme stellen. Und Carlo wird keine Anpassung finden, außer irgendeinen Standardwechsel zu machen. Und Chelsea wird das wird sehr mürbe. Und dann wird es irgendwie 1-0, 0-0 oder 2-1, 1-0, 2-1, 1-1 oder nach Verlängerung. Und Chelsea wird sich durchsetzen und im Halbfinale auf den FC Bayern oder Manchester City warten.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt bin ich echt gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass meine Top 3, und jetzt sind ja nur noch übrig, Manchester City, FC Bayern, Real Madrid. Ich glaube, bei uns allen oder auf allen Listen sind es nur noch diese drei Clubs. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Reihenfolge bei 538 jetzt von meiner verändert. Ich bin gespannt, wen sie haben.
Das würde mich wundern. Ich wollte jetzt gerade die mutige Prognose warten, dass Platz 3 jetzt vielleicht bei allen 4 gleich ist. Bei 538, bei den Buchmachern und bei mir ist es Real Madrid.
Verdammt. Ja, gut, das ist irgendwie auch offensichtlich, das stimmt schon.
Ja, genau, dass die anderen beiden sind. Du hast es vorhin bei den Frauen so ähnlich formuliert mit dem Top 2 und auch hier die beiden sind im Moment eine Klasse für sich, auf die wir gleich in einer Minute zu spielen kommen. Und Real, was soll man sagen? Es ist Real in diesem Wettbewerb, es ist ihr Wettbewerb, sind die Königlichen in der Königsklasse. Aber ich habe es vorhin, als ich über Barca geredet habe, als wir über Inter geredet haben, schon kurz die spanische Liga erwähnt. Sie spielen keine gute Saison. Es ist die Leistungsträger sind alle noch mal ein Jährchen älter geworden, obwohl sie immer noch fantastisch spielen. Aber die Frage ist, können sie es in jedem Spiel auf den Platz bringen? Kroos, Modric, Benzema. Und Vinicius ist super, er ist jung, aber er alleine ist die Frage, kann er sie tragen? Er ist schon ein Riesentalent, er ist kein Talent mehr, er ist ein Riesenspieler. Insgesamt, es wirkt mal wieder, wenn du so im Einzelnen drauf gehst, es wirkt nicht so unbesiegbar, wie die Top 2 vielleicht sind oder wie Real selbst es vor ein paar Jahren noch war.
Ja, jetzt, wo du so drüber redest, weiß ich auch nicht, was mich gerade geritten hat, zu sagen, dass die Reihenfolge anders sein könnte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mindestens bei den Buchmachern, aber vielleicht auch bei 538, wobei die haben ja eben so einen krass statistischen Ansatz.
Ja, da rechnen sich die schwachen Spiele in Spanien.
Ja, das ist einfach zu schwerwiegend. Aber ja, bei den Buchmachern hätte ich vielleicht gedacht, dass da so ein bisschen der Realbonus noch mit reinfließt. Aber auch die halten sich ja eher an objektive Dinge. Deshalb, ja, weiß auch nicht, was mich da gerade geritten hat, aber klar, bei mir auch auf Platz 3 Real Madrid und ich glaube, du hast schon alles dazu gesagt. Jetzt ist die Frage, wer aus dem direkten Viertelfinalduell zwischen den Bayern und Manchester City ist tatsächlich die Eins. Wer uns vorhin genau zugehört hat, der wird wahrscheinlich schon die Reihenfolge für das Ranking auch von Georg und von mir schon kennen. Auf Platz 2 bei mir der FC Bayern. Haben wir ausführlich darüber gesprochen, will ich gar nicht zu tief einsteigen. Ich spiele sehr, sehr gute Saison, haben aber ein bisschen mehr so diese Schwankungen drin, also noch ein bisschen mehr, als es Manchester City beispielsweise hat. Und der Faktor Haaland hat mich halt am Ende auch dazu bewegt, City dann auf die Eins zu setzen.
Auch hier bist du ahnst es, wieder im Gleichschritt mit 538.
Wahnsinn, habe ich die komplette Liste erraten von denen.
Du hast die komplette Liste von 538, da tatsächlich aber hauchdünn und erst durch den Sieg gegen Leipzig. Vorher war Bayern noch vorne. Aber ich habe es vorhin erwähnt, ne, es spielen eben nicht nur Ergebnisse, Spiel gewonnen oder Spiel nicht gewonnen, wie es beispielsweise bei Elo-Rankings ist, sondern bei 538 spielt auch die Tordifferenz eine Rolle, Expected Goals spielen eine Rolle. Und damit haben sie in diesem Spiel gegen einen guten Gegner natürlich die Lampen ausgeschossen. Und genau das hat sie einen Tag, bevor ich hier quasi die Liste erstellt habe, hier die Daten gezogen habe, habe ich noch geschaut, da war Bayern noch auf Platz 1 bei 538, aber durch diese, durch die Haaland-Show ist Manchester City bei 538 vorbeigezogen. Und genau, du hast es schon quasi angedeutet, bei mir sieht es andersrum aus, ich sehe im Moment den FC Bayern tatsächlich auf Platz 1 und Manchester City knapp dahinter. Sie werden vielleicht auch nicht nur Vizemeister in England, auch da bahnt sich eventuell eine kleine Sensation, vielleicht nicht Sensation, zumindest eine Überraschung an mit Arsenal in der Liga. Und das zeigt für mich schon so ein bisschen, es ist nicht die beste Saison von City. Kann natürlich sein, dass sie gerade da jetzt diesmal in Europa was reißen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schwergewichtskampf auf Augenhöhe. Und wenn sie heute spielen würden, würde ich meine 2 Euro auf den FC Bayern setzen. Und für die Bayern knapp vorne, nicht nur vom Gefühl her, sondern auch insgesamt, wie sie es spielen. Es ist einfach, Bayern ist wieder auf Kurs in beiden Ligen mit perfekter Bilanz in der Champions League. 8 Spiele, 8 Siege, außer in einem Spiel, als sie mit angezogener Handbremse gegen Pilsen gespielt haben. In den 7 anderen Spielen, was immerhin jeweils 2 Spiele gegen Barcelona, Inter Mailand und fucking PSG, Kylian Mbappé, Paris waren. Jetzt habe ich zweimal Paris gesagt. Egal, in diesen 6 Spielen zu 0, das ist einfach sensationell. Defensiv, offensiv, sie blühen auf. Die brauchen gar keinen Stürmer. Für mich ist der FC Bayern im Moment die beste Mannschaft in Europa.
Mensch, das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch was?
Nö, jetzt, wenn du so sagst, nicht mehr. Nee, ich habe, wenn ich so schaue, ich habe nichts mehr geparkt. Wir sind durch. Ne, wir können es vielleicht noch mal ganz schnell, wir fassen es nicht zusammen, weil wir hatten so viele verschiedene Power-Rankings und ja. So die Tendenz habt ihr ja gesehen. Ich guck mal, vielleicht erstelle ich eine Grafik, die können wir dann morgen twittern, wenn wir den Podcast auch live stellen oder im Nachgang, wo wir dann nochmal die Power-Rankings zusammenfassen. Und wie gesagt, das waren die Power-Rankings, aber vielleicht nochmal zur Einschätzung. Wie stark sind die Teams? Nicht, wie wahrscheinlich ist es, dass sie die Champions League gewinnen? Wie wahrscheinlich ist es, wer die Champions League gewinnt? Das hängt natürlich vom Losglück ab. Das hängt natürlich auch von ganz viel Spielglück ab und allem, was dazu gehört. Und Gott bewahre, hoffentlich verletzen sich nicht so viele Spieler. Aber auch das kann natürlich noch passieren, vor und während und nach den Spielen. Die Frage ist, wann wird Kimmich gesperrt sein? Auch nicht unwichtig, nicht zu unterschätzen. Ich habe mir noch nicht angeschaut, wie es bei den anderen Teams aussieht. Aber genau, also es sind viele Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben werden in diesen Spielen. Das Schöne ist irgendwie, es sind wahrscheinlich vier Spiele, von denen, vier Duelle, von denen keins wirklich klar ist. Auch das macht Freude auf die nächste Runde.
Absolut. Jetzt hast du das schöne Schlusswort versaut. Deswegen sage ich es nochmal, der FC Bayern ist aktuell das beste Team in Europa. Das hast du gesagt. Daran werden wir dich natürlich auch messen. Keine Frage. Also wenn es jetzt im Viertelfinale rausgeht, dann müssen wir über die Besetzung im Podcast mal richtig nachdenken. Ja, und dann werden wir auch Ersatz brauchen, liebe HörerInnen, weil Georg ist natürlich einer der Verlässlichen, was die Zeit angeht. Ich hoffe, er ist auch verlässlich, was Prognosen angeht. Aber sollten wir ihn aufgrund falscher Prognosen entlassen müssen, brauchen wir natürlich Ersatz. Und ihr wisst, Ersatz ist teuer. Deshalb mein zweiter Versuch während dieses Podcasts. Wenn es euch gefällt, was wir hier Woche für Woche machen, und wenn ihr Bock habt, unsere Quantität und auch Qualität zu unterstützen, dann tut das sehr gerne auf patreon.com/mirsanroth. Ihr könnt das auch oder kommt auch auf die Seite, wenn ihr auf unserer Website mirsanroth.de dort auf die entsprechenden Banner klickt. Ansonsten lest unsere Artikel, folgt uns in den sozialen Netzwerken. Schaut auch mal vorbei auf kurve.mirsanroth.de. Dort könnt ihr mit anderen LeserInnen und HörerInnen über all mögliche Themen rund um den FC Bayern und den europäischen Fußball, Off-Topic etc. diskutieren, uns auch Input geben ganz gerne für unsere Folge. Welche Themen würdet ihr gerne nochmal bespielt haben in den kommenden Wochen? Was interessiert euch? Was bewegt euch? Feedback zum Podcast etc. Bewertet uns auch gerne bei iTunes und Co., den entsprechenden Podcast-Catchern, wo eben Bewertungen möglich sind. Auch das bringt uns einfach nochmal mehr Sichtbarkeit. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen Dank, Georg. War eine sehr launige Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und war auch spannend, darüber zu philosophieren, wer denn jetzt in den beiden Champions-League-Wettbewerben die Nase eigentlich vorn hat. Und wie wir wissen im Fußball, am Ende kommt es sowieso ganz anders, als wir es vorhersagen.
Ganz meinerseits. So sei es, außer bei den Bayern natürlich. Da haben wir hoffentlich recht mit den optimistischen Teilen der Prognose. In diesem Sinne, Justin, hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Mach's gut. Servus.
Servus.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.